das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Zu Beginn einer Woche, in der wieder einmal Weichen neu gestellt werden auf unserem Weg durch die Pandemie. Bund und Länder wollen morgen darüber beraten, ob der Lockdown über Ende Januar hinaus verlängert wird. Das ist anscheinend nicht umstritten. Und ob nicht sogar die Maßnahmen verschärft werden müssen, worüber im Einzelnen noch heftig gestritten wird. Was da diskutiert wird, dazu gleich mehr. Doch zunächst wollen wir einen Blick auf die Zahlen werfen, die über Lockerungen oder Verschärfungen entscheiden können. Heute Morgen meldete das Robert-Koch-Institut erst 7.141 Corona-Neuinfektionen und auch wenn anschließend noch rund 1.600 Fälle nachgemeldet wurden, die Zahl also bei knapp 8.800 liegt, sind es doch noch so wenig Neuinfektionen wie seit dem 26. Oktober nicht mehr. Damals wurden 8.685 Fälle gemeldet. Danach stieg die Kurve, allerdings messen Experten den nach rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr gemeldeten Zahlen nur geringe Aussagekraft bei, weil in dieser Zeit viel weniger getestet wurde und Ämter oft nicht besetzt waren. Erst ab dieser Woche sollen die Zahlen wieder stimmen. Doch wie belastbar und aussagekräftig sind sie? Eva Macht.
Rottweil, die älteste Stadt in Baden-Württemberg, eigentlich berühmt für ihre schwäbisch-alemannische Fasnacht. Die fällt dieses Jahr aus. Rottweil dennoch in den Schlagzeilen. Mitte Dezember erst 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, dann kurz vor Weihnachten mit 400 Neuinfektionen eine der höchsten 7-Tage-Inzidenzzahlen in Baden-Württemberg. Seitdem weniger Tests, weniger Meldungen an die Gesundheitsämter. Und die Datenlage heute?
Wir sind heute bei einer Inzidenz von 160, aber wir liegen nicht über 200.
Das ist ein Aufatmen. Doch lassen sich die Zahlen von heute überhaupt mit denen von Weihnachten vergleichen?
Die jetzigen Zahlen waren lange Zeit nicht vergleichbar mit den Zahlen vor Weihnachten. Mein Eindruck ist aber, dass wir jetzt allmählich wieder auf dem Stand sind. Tatsächlich sind nämlich die Testzahlen jetzt doch wieder auch hochgegangen. Und insofern würde ich sagen, mindestens jetzt müssten sie wieder vergleichbar sein.
Das war in den vergangenen Wochen nicht so, wie der Blick auf die Tests ab November zeigt. Während der Weihnachtstage bis zum Jahresende wurde kaum getestet. Erst im Januar steigt die Testhäufigkeit wieder an. Auffallend, in Deutschland wird bisher anders als zum Beispiel in Großbritannien überwiegend nur dann getestet, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, wenn zum Beispiel Symptome vorliegen oder jemand einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will. Bei dieser Teststrategie könnte man ansetzen, um effektivere Zahlen zu erhalten.
Man könnte auf jeden Fall aussagekräftigere Zahlen bekommen, wenn man wiederholte Zufallsstichproben durchführt. Das heißt, nicht deswegen testet, weil jemand gefühlt krank ist oder sich meldet oder auch Symptome hat, sondern ohne solche Anlässe testet. Dann wüsste man eigentlich doch recht genau, wer infiziert ist in der Bevölkerung. Und das ist ein Unterschied, das haben wir bisher nur im kleinen Ausmaß gemacht.
In Rottweil ist man zumindest erleichtert. Die Zahlen sind so weit gesunken, dass sich zum Beispiel die Kontakte überwiegend nachvollziehen lassen. Und doch bleibt ein Rest Unsicherheit, nämlich ob demnächst die Zahlen womöglich wieder hochgehen.
Es ist ein Auf und Ab in jeglicher Hinsicht. Auch müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass der Lockdown verlängert wird, wohl mindestens bis zum 14. Februar, dem Valentinstag. So wollen es offenbar zumindest die SPD-regierten Länder. Blumige Aussichten sind das nicht, aber viele Expertinnen und Experten sehen keine andere Möglichkeit und raten, kurz vor dem Corona-Gipfel morgen noch weiterzugehen und den Lockdown zu verschärfen. Juli Kurz.
Hinter jedem Schaufenster Blicke in epische Stille. Keine Kunden, keine Verkäufer. Doch der Politik ist es immer noch nicht still genug im Land. Es soll nachjustiert werden bei den Maßnahmen, und zwar schnell. Deshalb steht schon morgen die nächste Videokonferenz zwischen Bund und Ländern an.
Der Rückgang der Neuinfektionen ist bezogen auf die Dauer der Maßnahmen, wie lange sie jetzt schon wirken, zu gering. Insbesondere vor dem Risiko neuer Virusmutationen, deren Auswirkungen wir derzeit nicht gut beurteilen können, muss also voraussichtlich der Lockdown verlängert werden.
Es ist die blanke Angst vor B.1.1.7, dem mutierenden Coronavirus aus Großbritannien. Viel ansteckender soll es sein, aber wie weit ist es bereits in Deutschland verbreitet? So genau weiß man das nicht. Das soll sich nun ändern. Der Gesundheitsminister verpflichtet Labore, jetzt gezielt nach hochansteckenden Coronavirus-Mutationen zu suchen.
Dass sich Viren verändern, ist normal. Dass sie so schnell so viel infektiöser werden, wie es nach allem, was wir wissen, in Großbritannien etwa passiert ist bei den Virusmutanten, die dort erkannt worden sind, das ist es nicht unbedingt. Und das macht es für uns eben auch sehr herausfordernd.
Wie können die Virusmutanten in Schach gehalten werden? Mantrahaft spricht die Regierung von Kontaktreduktion. Doch bei den Maßnahmen im Privaten ist kaum noch Spielraum. Deshalb geraten die Büros zunehmend in den Fokus. Es soll mehr Homeoffice gemacht werden. Arbeitsminister Heil will eine Verschärfung des Arbeitsschutzes.
Das betrifft tatsächlich verbindliche Regeln in Bezug auf die Möglichkeit des Homeoffice als Angebot für die Beschäftigten, wo immer das betrieblich möglich ist und die Tätigkeiten das hergeben, und einzelne Maßnahmen, um bestehende Arbeitsschutzstandards am Ort der Arbeit, also am Arbeitsplatz, zu verschärfen.
Auch das ist im Gespräch: FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr. Hier in Bayern ist das seit heute Pflicht. In U-Bahn aber auch beim Einkaufen. Bald könnte es auch deutschlandweit gelten. Die Grünen mahnen bereits jetzt, sozial Schwächere dürften dann nicht auf den Kosten der teuren Masken sitzen bleiben.
Sollte es so kommen, und vieles spricht dafür, dass wir das machen, dass FFP2-Masken beim Tragen im ÖPNV oder beim Einkaufen Pflicht werden, dann brauchen die einkommensschwächeren Haushalte, Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, ebenfalls Unterstützung.
Und auch das wird vor dem Bund-Länder-Treffen diskutiert, die nächtliche Ausgangssperre. Auch sie gibt es bereits, unter anderem in Bayern. Wie wirkungsvoll sie ist, unklar. Genau das sei das Problem, mahnt der nordrhein-westfälische Corona-Expertenrat. Es fehle an der Datenbasis. Man laufe so Gefahr, die Bevölkerung mit den Maßnahmen nicht mehr zu erreichen.
Das mahnen wir tatsächlich an, dass die Maßnahmen besser begründet werden müssen, etwas mittelfristiger und nachhaltiger sozusagen als Perspektive formuliert werden müssen. Wir müssen eine Vorstellung davon haben, was nach den jetzigen Lockdown-Maßnahmen kommt. Wenn das nicht da ist, verliert man tatsächlich die Motivation der Bevölkerung.
Auch darüber dürfte morgen diskutiert werden, wie den Menschen verständlich erklären, dass es mal wieder in die Verlängerung geht mit der winterlichen Lockdown-Stille.
Und über die Infektionszahlen und welche Schlüsse wir daraus ziehen sollten, habe ich am Abend mit der Physikerin Viola Priesemann gesprochen, am Max-Planck-Institut in Göttingen, wo sie Modelle über die Ausbreitung der Pandemie erstellt. Guten Abend, Frau Priesemann.
Guten Abend.
Der Gesundheitsminister sieht erste Erfolge des Lockdowns. Sie auch?
Was wir sehen, ist, dass die Fallzahlen nicht weiter steigen. Das kann man durchaus als einen guten Erfolg werten. Was wir brauchen, damit wir langfristig die Zahlen deutlich senken und dass wir wieder eine Kontrolle erreichen, dafür brauchen wir ein deutliches Senken der Fallzahlen. Dafür brauchen wir ein R von rund 0,7. Dann halbieren sich die Fallzahlen jede Woche. Ob wir da schon sind oder nicht, das lässt sich ganz arg schwer einschätzen.
Sie erforschen die Pandemie ja mathematisch. Wir blicken seit Monaten auf lauter Zahlen und Werte, eben auf Neuinfektionszahlen, den R-Wert, den Sie gerade angesprochen haben, also wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, auf die Inzidenz. Was ist denn am entscheidendsten Ihrer Meinung nach?
Man kann sich, denke ich, an zwei verschiedenen Zahlen orientieren. Entweder orientiert man sich zum Beispiel an den Menschen in den Intensivstationen und schaut, ob dort noch Kapazitäten frei sind. Dann versucht man eben, das Geschehen in dem Bereich unter Kontrolle zu halten. Oder man versucht, die Fallzahlen so weit zu senken, dass die Kontaktnachverfolgung wieder gelingt. Das ist in dem Bereich wieder möglich, wo man deutlich unter den 50 pro Woche pro 100.000 ist. Deutlich unter den 50, das lohnt sich, dorthin zu kommen, weil dann die Gesundheitsämter einen großen Teil der Eindämmung übernehmen können. Und das bedeutet gleichzeitig mehr Freiheiten, mehr Kontakte für jeden Einzelnen. Es würde sich also wirklich lohnen.
Ist denn deutlich unter 50 im Moment überhaupt machbar, vor allem wenn wir auf Mutationen blicken aus Großbritannien, aus Südafrika?
Deutlich unter 50 ist an sich machbar. Denn erstens sehen wir, dass viele unserer Nachbarländer die Fallzahlen deutlich senken konnten durch entsprechende Maßnahmen. Wir können nach Frankreich, nach Belgien, nach Tschechien, nach Irland schauen. Das nächste Wichtige ist natürlich dann, die Fallzahlen auch unten zu halten. Ich möchte da mal ein Beispiel sagen, warum dann auch jeder einzelne Beitrag wichtig ist, jeder einzelne persönliche Beitrag, aber auch Maßnahmen in wirklich allen Bereichen. Wenn wir einen R-Wert von 0,7 erreichen, dann halbieren sich die Fallzahlen jede Woche. Haben wir nur einen R-Wert von 0,9, was sich ja gar nicht so unterschiedlich anhört, 0,7 oder 0,9, dann halbieren sich die Fallzahlen nur etwa jeden Monat. Das heißt, man braucht, um den Faktor 10 runterzukommen, entweder 4 Wochen oder etwa 4 Monate, grob gerechnet.
Sie haben eben Maßnahmen angesprochen. Der Shutdown derzeit, der hierzulande hart genannt wird, der ist ja nun schon für viele eben hart. Aber Sie wollen einen kurzen, härteren Shutdown. Wie würde der denn aussehen?
Nun, was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Angenommen, dieser jetzige Shutdown führt höchstens zu einer langsamen Reduktion, wo wir eben Monate eventuell brauchen, um wirklich runterzukommen, dann haben wir auch keine Luft zum Lockern. Wenn wir sagen, wir strengen uns an und versuchen, alle Maßnahmen gleichzeitig zu machen, dann sind wir schnell unten, dann sind wir schnell in dem Bereich, wo die Kontrolle wiederhergestellt ist. Und dann kann man auch die Schulen ohne große Gefahr wieder öffnen. Und ich denke, das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen, dass die Schulen wieder geöffnet sind. Wir wollen, dass die Geschäfte wieder auf sind, dass wir uns wieder etwas mehr treffen können. Und wir denken, dass man das am besten und am schnellsten erreicht, wenn man die Fallzahlen so schnell wie möglich senkt, so schnell wie irgend möglich.
Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie und welche Maßnahmen Sie meinen. Meinen Sie beispielsweise eine Ausgangssperre, wenn Sie von härteren Maßnahmen sprechen?
Da sind immer zwei Dinge, die eine große Rolle spielen. Das eine sind natürlich die Maßnahmen, die die Regierung vorgibt oder vorschlägt. Das gibt's ja beides. Das andere ist die Umsetzung in der Bevölkerung. Und in beiden Bereichen ist natürlich noch Luft. Wir haben die sozialen Kontakte schon eingeschränkt. Die Schulen sind zu, die Geschäfte sind zu. Der Bereich, wo sicher noch Luft ist, ist möglicherweise mehr Homeoffice umzusetzen und überall dort, wo das Homeoffice nicht umsetzbar ist, Tests anzubieten, damit sich dort auch das Virus nicht gut ausbreiten kann. In den Bereichen ist noch Luft. Gleichzeitig, wenn wir mehr Homeoffice haben, gibt es weniger Kontakte eben, sag ich mal, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da sieht man, dass diese ganzen Maßnahmen auch zusammenspielen. Wenn die Schulen an sich zu Hause stattfinden, wenn die Menschen zu Hause bleiben, hat man auch weniger Gedränge im öffentlichen Bereichen.
Aber die Maßnahmen, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja schon die, über die diskutiert wird, die möglicherweise morgen noch kommen. Also Sie gehen gar nicht darüber hinaus. Sie sagen nicht, Produktionsstätten noch lahmlegen, vielleicht größere Firmen, oder es sollte jetzt eigentlich fast keiner mehr ins Büro, weil ein härterer Shutdown wäre doch das.
In gewisser Weise ist es eben beides. Die Bevölkerung muss mitziehen. Es ist ja wirklich jeder Einzelne da gefragt. Auch gerade die Teile, die jetzt eventuell noch Luft nach oben haben oder die Teile der Bevölkerung zu erreichen, das wäre ganz arg wichtig. Wie viel man wirklich schließt, ist am Ende auch eine Güterabwägung in der Politik. Was wir sagen ist, wenn wir es hart und kurz machen oder wenn wir es hart machen, dann können wir es kurz machen und dann sind wir auch schnell durch dieses Problem. Andernfalls kann sich dieser Lockdown eben noch über Monate ziehen. Wir müssen uns einfach klar werden, der Impfstoff wird nicht in den nächsten Monaten reichen für all diejenigen, die sich impfen lassen wollen. Auch der saisonale Effekt ist nicht so, dass dann magisch dieses Virus im Frühjahr verschwindet. Das heißt, wir müssen uns auf die nächsten Monate wirklich einstellen. Und dafür brauchen wir eine sinnvolle Strategie, wo wir nicht von einer Öffnung in die nächste Schließung wieder schlittern, sondern im Idealfall einen kurzen Cut machen. Ich meine, manche Leute können sich das vielleicht auch mit einem Feuer gut vergleichen. Entweder lösche ich ein Feuer relativ konsequent und habe dann kein großes Problem mehr damit, habe das unter Kontrolle, oder ich kämpfe die ganze Zeit mit einem Feuer, mit einem Waldbrand, der eigentlich außer Kontrolle geraten ist, und die Kapazitäten, die Feuerwehr oder eben die Gesundheitsämter, denen gelingt es nicht, da wieder die Kontrolle herzustellen.
Frau Prisemann, Sie sagen, man soll sich nicht von Lockdown, von Maßnahme zu Maßnahme hangeln. Was schlagen Sie denn langfristig vor, wenn Sie sagen, kurzer Shutdown, in dem wir ja eigentlich momentan gefühlt für viele sind, was soll dann kommen?
Nun, wenn die Fallzahlen niedrig sind, dann hat man erstens wesentlich mehr Möglichkeiten, sich auf die verbleibenden Infektionsketten zu konzentrieren, dass man die ganz gezielt eindämmt, dass man, wenn möglicherweise lokal ein Ausbruchsgeschehen ist, auch wieder lokal eindämmen kann und nicht in ganz Deutschland völlig undifferenziert Maßnahmen ergreifen muss. Deswegen würden die niedrigen Fallzahlen so helfen, dass wir eben die Kontrolle leichter erlangen. Manchmal kommt es mir gerade vor, mit dem Zustand, den wir gerade haben, dass wir uns alle extrem viel Mühe geben. Wir versuchen, dieses Feuer, dieses, was da außer Kontrolle geraten ist, zu löschen. Aber es reicht irgendwie nicht und wir werden alle müder und müder. Und jetzt nochmal aufzurufen, alles zusammenzunehmen, um diesen Brand so weit runterzubringen, dass wir eine Kontrolle haben, das ist nicht einfach. Aber was sind die Alternativen? Die Alternativen ist, dass dieses Virus sich weiter ausbreitet. Und Sie haben ja auch die Mutation oder die Varianten aus England angesprochen. Es wird sicherlich auch mehr und mehr Varianten geben. All das macht die Bekämpfung in Zukunft oder die Eindämmung nicht viel einfacher.
Danke, Viola Priesemann.
Vielen Dank.
Öffentlich nennt Russlands Präsident nicht einmal seinen Namen und versucht den Eindruck zu vermitteln, er, Alexei Nawalny, könne ihm nicht gefährlich werden. Wie ernst ihn aber Wladimir Putin in Wahrheit nimmt und welche Bedrohung er in seinem Erzrivalen sieht, das ist spätestens heute klar geworden. Einen Tag nach seiner Rückkehr nach Russland wurde buchstäblich kurzer Prozess gemacht und gegen Nawalny wegen Verletzung von Meldeauflagen eine 30-tägige Haftstrafe verhängt. Ein selbst im bekanntlich alles andere als lupenreinen Rechtsstaat nicht alltäglicher Vorgang. Und dessen Folgen für Nawalny, aber auch für den Kreml noch nicht abzuschätzen sind. Demian von Osten.
Sie sind wenige, aber lautstark. Freiheit für Alexei Nawalny fordern die meist jungen Anhänger heute. Sie bewundern Nawalnys Mut, nach Russland zurückgekehrt zu sein, trotz der Drohungen durch Polizei und Justiz. Er hat mutig gehandelt und so gezeigt, dass man keine Angst haben muss, denn Feigheit führt nur zu jämmerlichen Ergebnissen. Er hat nie geplant, aus Russland wegzuziehen. Man hat ihn nach der Vergiftung, als er fast starb, zur Behandlung raustransportiert. Natürlich wollte er immer in Russland bleiben. Das ist unser Land. Drinnen in der Polizeistation muss sich Nawalny heute eine Anhörung stellen. Ein extra aufgebauter Gerichtssaal, nur eine staatliche Fernsehkamera ist dabei. Der Richter entscheidet, Nawalny müsse 30 Tage hinter Gitter. In 2 Wochen folgt ein weiterer Gerichtstermin. Bewährungsauflagen habe er nicht erfüllt, so der Vorwurf. Doch Nawalnys Anhänger halten das für einen politischen Prozess. Und Nawalny selbst fordert sie zum Protest gegen die Machthaber auf. Wovor haben diese Diebe, die sich im Bunker verstecken, am meisten Angst, wenn die Menschen auf die Straße gehen? Der wichtigste und bedeutendste politische Faktor, den keiner ignorieren kann. Und den die Mächtigen in Russland fürchten. In St. Petersburg gingen heute einige Nawalny-Unterstützer auf die Straße. Die Behörden nahmen etwa 25 Menschen fest. Für die ganze Aufmerksamkeit um und wegen Nawalny, dafür gäbe es keinen Grund, sagt Außenminister Lavrov. Russlands Führung wehrt sich gegen Kritik, vor allem aus dem Ausland. Westliche Politiker klammern sich förmlich an diese Nawalny-Nachrichten. Sie sind glücklich darüber, weil man so von der tiefen Krise des liberalen Modells ablenken kann. Alexei Nawalny wurde am Abend ins Untersuchungsgefängnis gefahren. Bei klirrender Kälte von unter minus 20 Grad waren zwar nur wenige Nawalny-Unterstützer hier vor Ort. Doch die Sorge vor Nawalnys Einfluss treibt den Kreml offenbar um.
Die Rückkehr und die Festnahme des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Dazu die Meinung von unserer Studioleiterin in Moskau, Ina Ruck.
Alexei Nawalny hat hochgepokert, er hat alles auf eine Karte gesetzt und er hat verloren. Das ist die eine Version dieser Geschichte. Man legt sich nicht mit dem Kreml an und wenn, dann zieht man den kürzeren. Aber so einfach ist es nicht. Man kann diese Geschichte auch ganz anders erzählen. Da gibt es einen, den kann man mögen oder nicht, der traut sich, den Kreml direkt herauszufordern. Putin persönlich, sogar den allmächtigen Geheimdienst. Einer, der vor nichts und niemandem Angst hat. Mit so einem kann man hier nur ganz schlecht umgehen. Man tut das, was man immer macht, einsperren, einschüchtern, die alten Geheimdienstmethoden. Und vielleicht ist es ja genau das, was Nawalny erreichen wollte, den Kreml provozieren, ihn Fehler machen lassen, ihn noch schlechter dastehen lassen in den Augen der Weltöffentlichkeit und ihn auch diskreditieren in den Augen der Menschen zu Hause. Denn hier in Russland ist Nawalny tatsächlich zur zweitwichtigsten politischen Figur geworden. Der Giftanschlag hat ihn aufgewertet. Er hat ihn überlebt, er hat sich schnell berappelt, er hatte den Mut, zurückzukommen. Das imponiert vielen hier. Wer Alexei Nawalny jetzt wegsperrt, der macht sich Feinde in Russland. Denn er steht für eine Generation junger Leute, die sich nicht mehr einschüchtern lassen durch die alte Politik. Deswegen sitzt der wahre Verlierer dieser Geschichte vielleicht im Kreml.
Die Meinung von Ina Ruck. Wenn in den USA ein neuer Präsident ins Amt eingeführt wird, dann wird das normalerweise feierlich mit großem Pomp inszeniert. In diesem Jahr nicht. Und das liegt nicht nur an Corona. 2 Tage vor der Inauguration liegt eine sichtbare Spannung über Washington. Groß ist die Sorge, dass sich die traumatischen Bilder wie die vom Angriff auf das Kapitol wiederholen oder dass gar Schlimmeres passiert. Deswegen werden im Regierungsviertel schon jetzt tausende Soldaten in Stellung gebracht. Und die Situation in Amerika ist so aufgeheizt, dass die Sicherheitsbehörden sogar einen Angriff aus ihren Reihen für möglich halten. Verena Bünden.
Washington gleicht einer Festung. 25.000 Nationalgardisten werden die Vereidigung von Präsident Biden schützen. 5-mal mehr US-Soldaten als in Afghanistan und Irak zusammengenommen. Keine Frage, die Bedrohung kommt dieser Tage aus dem Inneren. Bloß, wie nah ist der Feind? Das Kapitol, halb Kongress, halb Kaserne. Selbst ein besonderes Szenario scheint denkbar. Attacken aus den eigenen Reihen. Das FBI überprüft alle eingesetzten Nationalgardisten auf Verbindungen zur extremistischen Szene, die am 6. Januar den Kongress stürmte. Es gibt Ungewissheit. Am 6. Januar waren Mitglieder aller Militärzweige bei der Trump-Kundgebung unter den Teilnehmern. Die Frage ist, gibt es noch andere? Wir werfen einen zweiten und dritten Blick auf jeden, der an dieser Operation beteiligt ist. Lange suchte das FBI vorrangig nach Sympathisanten von Islamisten. Jetzt wird geprüft, welche Nähe Polizisten und aktive Militärs zu den bewaffneten Milizen und Protestierenden haben. Es gibt eine größere Anzahl von Militärangehörigen, die desillusioniert sind, die das Vertrauen in die gewählte Führung verloren haben, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben wegen Corona. Und die werden von den extremistischen Gruppen bewusst rekrutiert. Mehrere Untersuchungen laufen zum Verhalten der Capitol Police. Während manche Polizisten gegen die Übermacht der Trump-Anhänger ankämpften, öffneten andere bereitwillig Absperrungen, posierten sogar für Selfies. Untersucht wird auch, welche Rolle Abgeordnete gespielt haben, die im Vorfeld der Unruhen bestimmten Gruppen privat den Kongress gezeigt hatten. Ich habe Kongressabgeordnete am 5. Januar gesehen, die Gruppen durch das Kapitol geführt haben. Eine Erkundung für den nächsten Tag. Die Kongressmitglieder, die die gewalttätige Menge aufgeheizt haben. Immer neue Bilder halten die Erinnerung wach an den gewalttätigen Mob, der von den meisten Amerikanern abgelehnt wird. Und doch glaubt eine Mehrheit der republikanischen Wähler immer noch an Wahlbetrug. Die Extremisten fühlen sich bestätigt. Das ist erst der Anfang. Diese Leute haben weder ihre Waffen niedergelegt, noch ihre Meinung geändert angesichts der starken Militärpräsenz. Die warten auf die richtige Gelegenheit. Sie bleiben eine langfristige und allgegenwärtige Bedrohung für die ganze Regierungszeit von Biden und Harris. Die Welt schaut zu, wenn am Mittwoch eine friedliche Amtsübergabe gesichert werden soll, mit aller militärischen Macht. Keiner soll uns fürchten, der nicht schlechte Absichten hat. Und doch wird die Wachsamkeit weitergehen müssen. So schnell wird Washington wohl nicht zur Normalität zurückfinden.
Die Bundesbank warnt vor einem spürbaren Rückschlag für die deutsche Wirtschaft, wenn der Corona-Lockdown länger fortbesteht oder noch weiter verschärft wird. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die deutsche Wirtschaft beweist nach Einschätzung der Bundesbank im Lockdown ihre Widerstandsfähigkeit. So habe die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal des abgelaufenen Jahres in etwa stagniert und sei nicht, wie befürchtet, eingebrochen. Würden die Beschränkungen jedoch weiter verschärft, drohe ein spürbarer Rückschlag. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Großflächige Schließungen von Fabriken würden nicht nur die Unternehmen unmittelbar treffen, sondern auch Lieferketten unterbrechen, argumentiert die Ökonomenschaft. Dies würde enorme Kosten verursachen, wodurch das Wachstum zwangsläufig unter die Räder käme, so wie im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr. Dies liegt an der großen Bedeutung der produzierenden Industrie, die rund 27% zur Gesamtwertschöpfung der deutschen Wirtschaft beiträgt, mit vielen mittelständischen Firmen, an denen wiederum Dienstleistungsunternehmen hängen. Stockt der Industriemotor, wächst auch die Gefahr von Pleiten und Entlassungen. Im deutschen Gastgewerbe, das seit Monaten mit harten Einschränkungen konfrontiert ist, sehen sich mittlerweile 75%, also 3 von 4 Betrieben, von der Pleite bedroht.
Die Fluggesellschaft Eurowings hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Arbeitsplatzerhalt in der Corona-Pandemie verständigt. Demnach wird es bei Flugbegleitern und Bodenpersonal bis Ende März 2022 keine Entlassungen geben. Im Gegenzug verzichten die Beschäftigten unter anderem auf Bestandteile ihrer Gehälter. Nach Verdi-Angaben hat das Bodenpersonal die Vereinbarung bereits angenommen. Die Flugbegleiter stimmen noch bis Freitag darüber ab. Eurowings ist eine Tochter der Lufthansa. In London hat die britische Fischereibranche gegen zu viel Bürokratie nach dem Brexit protestiert. Zahlreiche Lastwagen fuhren am Parlamentsgebäude vorbei und hielten schließlich in der Nähe des Amtssitzes von Premier Johnson. Die Teilnehmer der Kundgebung warfen der Regierung vor, sie zerstöre die Branche. Seit dem endgültigen Brexit müssen Fischereifirmen ihre Exporte umfangreich dokumentieren. Johnson sagte, gegebenenfalls werde die Regierung betroffene Firmen unterstützen. Italiens Ministerpräsident Conte hat in der Regierungskrise eine erste Vertrauensabstimmung gewonnen. In der Abgeordnetenkammer erhielt sein Mitte-Links-Bündnis die absolute Mehrheit. Allerdings steht für Conte morgen im Senat eine zweite Abstimmung an. Dort gilt sein Rückhalt als geringer. Conte hatte die Vertrauensfrage gestellt, nachdem seine Regierungskoalition in der vergangenen Woche im Streit über die Corona-Hilfen der EU zerbrochen war. Sollte er die Abstimmung morgen verlieren, könnte es Neuwahlen geben. In Russland können sich seit heute alle Bürgerinnen und Bürger freiwillig gegen das Coronavirus impfen lassen. Verwendet wird der im eigenen Land entwickelte Impfstoff Sputnik V. Er hat nach Angaben des Herstellers eine Wirksamkeit von 95%. Unabhängige Untersuchungen dazu gibt es bisher aber nicht. Bereits im Dezember hatte Russland damit begonnen, Risikogruppen zu impfen.
Mancherorts im Rheinland ist es ja seit jeher nicht ganz unwichtig, auf welcher Flussseite man lebt, ob auf der richtigen oder der falschen. Der Schelsig, wie es auf Kölsch heißt. Trotz aller augenzwinkernden Rivalitäten musste man den Fluss aber überqueren können und so wurden Brücken gebaut. Da aber selbst die imposantesten Bauwerke in die Jahre kommen, nicht zuletzt, wenn immer größere Verkehrsmassen über sie hinwegrollen, soll hier zwischen Köln und Leverkusen eine neue Brücke entstehen. Und damit geht es nun so pannenhaft voran, dass sich die Brückenbauer schon Vergleiche mit einem gewissen Berliner Flughafen gefallen lassen müssen. Vor allem die Anwohner aber sind es, die über Jahre praktisch mittendrin auf der Baustelle leben müssen und für die sich das ziemlich schäl anfühlt. Nicole Konert.
Wir wurden komplett vergessen, dass hier halt Anwohner sind. Man hat halt gedacht, hier wäre Vieh.
Helga Schneider wohnt in Köln-Merkenich, direkt neben NRWs bekanntester Großbaustelle, der Leverkusener Brücke, die von Köln nach Leverkusen führt. Eigentlich ist seit vergangenem Jahr hier Baustopp. Eigentlich.
Schön laut, oder?
Ja, es ist laut, es stört auch, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Lärm, der sonst ist, ne?
Sonst soll hier eine 1000 Meter lange neue Brücke gebaut werden, die über den Rhein führt. Seit 2018 wird diese schon parallel zur alten maroden Brücke gebaut. Doch dann, Anfang vergangenen Jahres, kam der Baustopp. Eine Firma habe billigen Stahl aus China verwendet. Es kam zu Baumängeln. Das Land NRW kündigte ihr. Gerade mal diese 70 Meter sind fertig, dann ist Schluss. Jetzt herrscht Ungewissheit, auch bei Helga Schneider. Immerhin, sie hat eine Ruhepause vor dem großen Lärm. Denn manchmal wurde auch nachts gebaut.
Wie schlafen Sie denn dann hier, wenn die hier nachts arbeiten?
Ich habe eine ganze Dose davon. Es klappt nicht immer, gebe ich zu.
Gut 15 Meter von der Baustelle entfernt wohnt Helga Schneider mit ihrem Freund. 10 weitere Anwohner auch. Jahrelang mussten sie mit Baulärm und Schmutz schon leben.
Was glauben Sie denn, wie schnell jetzt die Brücke hier gebaut wird?
Ich hoffe, schneller wie der BER. Also ich denke mir mal, wenn man sieht, wie es hier weitergeht, man weiß ja gar nicht, wie es weitergehen soll hier mit dem Abschnitt, der hier schon fertig geworden ist.
Und seit Jahren wird improvisiert, auch beim Thema Lärmschutz.
Die Container sollen für uns die Lärmschutzwand sein. weil die am Anfang ja vergessen haben, uns eine Lärmschutzwand aufzustellen. Da wurden dann halt 2 Jahre später diese Container aufgestellt. Aber auch nur, nachdem wir permanent nachgefragt haben, wann bekommen wir Lärmschutz.
Wer über die Leverkusener Brücke spricht, übersieht schnell die 6000 Menschen, die hier in Köln-Merkenich leben, so die Kritik der Bürger. Hier auf der Hauptstraße gibt es kaum Geschäfte, schon lange keine Apotheke mehr. Dafür müssen die Bürger auf die andere Rheinseite nach Leverkusen. Und wie ein Mahnmal ragen die unfertigen Betonpfeiler, die an den ersten Bauskandal mit mangelhaftem Stahl aus China erinnern. Bruno Kleis von der Bürgerinitiative Merkenich hat keine Geduld mehr.
Der billigste Stahl ist nicht der beste. Meine Oma sagte immer, billig kann ich mir nicht leisten, dafür bin ich zu arm. Denn man kauft es zweimal, das erleben wir jetzt, ne?
Zweimal kaufen, eine neue Baufirma finden. Dafür ist nun Thomas Ganz von der Autobahn GmbH, eine GmbH, beauftragt vom Bund, zuständig. Er hat das Projekt von Straßen NRW übernommen, entscheidend wieder die Kosten.
Man guckt nicht auf den billigsten, sondern man guckt immer auf das wirtschaftlichste Angebot. Und wir haben im Vergabeverfahren jetzt beteiligte Firmen, die das können, die das auch in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie das können. Und da sind wir sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen.
Die Autobahn GmbH wolle die Bürger nun mehr informieren, auch über Lärm und Schmutz, sagt er. Sein Versprechen?
Dieser Teil komplett für dieser Brückenzug wird fertig werden Ende 2023. Und dann wird die andere Brücke, die alte Brücke, komplett abgerissen und eine zweite Brücke daneben neu hergestellt, sodass ich nachher im endgültigen Zustand in beide Richtungen ein separates Bauwerk habe.
Helga Schneider wünscht sich nur eines.
Dass man einfach mal so wieder entspannt im Garten sitzen kann und vor sich hin chillen kann, sagen wir mal so. Und auch ohne dieses Thema.
Bis 2027 muss sie aber noch warten. Erst dann soll laut Autobahn GmbH alles fertig sein.
Wir sind gleich fertig für heute. Aber nicht bevor uns Claudia Kleinert nicht erzählt hat, wie das Wetter wird.
Ja, Pina, das wird sogar spannend in den nächsten Tagen. Also es lohnt sich, denn es wird stürmisch, aber es wird deutlich wärmer und morgen schüttet es wie aus Eimern. Das war zumindest die Kurzfassung. In etwas länger sieht das so aus, dass jetzt ein Tief nach dem anderen aus Westen kommt. Heute zog schon eins oder zieht jetzt gerade im Moment über den Osten und dann weiter nach Osten ab. Morgen haben wir es mit einer Warmfront zu tun, dann mal kurze Pause. Dann kommt am Donnerstag ein neues Tief. Und sowohl das Tief morgen als auch das Tief am Donnerstag, die haben kräftigen Wind dabei. Morgen kann es stürmische Böen auch bis in tiefe Lagen geben. Und am Donnerstag dann sogar 70 bis 95 Kilometer pro Stunde. Das heißt, Sturmböen auf den Bergen sind örtlich sogar schwere Sturmböen möglich. Es wird ganz schön windig bei uns. Aber aus Südwesten bringen diese Tiefs jetzt eben auch die warme Luft. Dementsprechend der Trend für Weimar. Da geht's rauf auf 10, 11 Grad, dann aber bis zum Ende der Woche wieder Temperaturrückgang auf immerhin so 4, 5 Grad, also das, was wir jetzt im Moment haben. Und ob es dann noch weiter runtergeht, es also wieder winterlich wird oder nicht, das ist im Moment noch absolut unsicher. Ganz klar aber, in der Nacht zieht zum einen Regen und Schneeregen über den Osten hinweg. Da kann es nochmal glatt werden durch Schnee und gefrierenden Regen, gerade so an Oder und Neiße. Man breitet sich in der Nacht und morgen das Regengebiet aus Westen aus. Das bringt über der Mitte und im Süden Schnee und zum Teil wirklich erhebliche Regenmengen, sodass auch kleinere Flüsse oder Bäche über die Ufer treten können. Von Südwesten her lockert es langsam auf und wenn der ganze Schnee oder Regen dann Richtung Bayerischen Wald kommt, dann kann es auch dort nochmal glatt werden. Schneefallgrenze morgen so 500 bis 600 Meter im Laufe des Nachmittags. Temperaturen frostig nochmal im Süden und eben im äußersten Osten. Nach Nordwesten hin 1 bis 5 Grad. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 11 Grad im westlichen Münsterland. Nach Süden meist 0 bis 4 Grad. Und die nächsten Tage bringen etwas ruhigeres Wetter. Das heißt vor allem am Mittwoch im Norden etwas Regen, im Westen bis 13 Grad. Donnerstag dann stürmisch. Dazu aber nur dichte Wolkenfelder und vorübergehend mal trocken.
Dankeschön, Claudia. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einem Weltspiegel-Extra-Angriff auf Amerika, das nochmal auf diese unruhige Zeit in den USA blickt, 2 Tage vor der Amtseinführung von Joe Biden. Um 0.35 Uhr bringt sie das Nachtmagazin auf den neuesten Stand und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Tschüss.